BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir, das mag den einen oder anderen überraschen, nochmal auf den Euro. Allgemein denkt man doch, die Euro-Krise ist vorbei. Lange ist sie her, der Euro ist stabil, alles funktioniert. Ich persönlich bin da skeptischer. Ich glaube, den Regierungen und vor allem der EZB ist es nur vordergründig gelungen, den Euro zu stabilisieren. In Wirklichkeit sind die Probleme in den letzten Jahren immer weiter angewachsen. Und deshalb müssen wir aufpassen, wie es weitergeht, müssen uns darauf vorbereiten, auf die Szenarien und sollten die Frage aufwerfen, ist es wirklich sinnvoll, dass Deutschland am Euro festhält? Der ein oder andere wird denken, was für eine ketzerische Frage, die darf man doch gar nicht stellen. Ich denke, man sollte sie doch stellen. Ich fand die Vorbereitung für den heutigen Podcast sehr spannend, sehr interessant. Ich hoffe, Sie finden es auch interessant. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Manches wäre einfach zu gut, um wahr zu sein. Ein schuldenfreier Bundeshaushalt zum Beispiel. Oder ein staatlich finanziertes Aktienpaket von 25.000 Euro. Einfach für jede Bürgerin und jeden Bürger zur Alterssicherung. Oder ein Energiepreis, der weder Menschen noch Unternehmen ins Schwitzen bringt. Oder ein Rentensystem, das funktioniert und nicht zulasten der jungen Generation geht. Ja, und dann gibt es eben Readly. Und das ist nun mal wirklich nicht zu gut, um wahr zu sein. Bei Readly gibt es mehr als 8000 Magazine und Zeitungen aus nationaler und internationaler Presse. Readly ist nicht nur dein digitaler Zeitungskiosk, sondern vielmehr dein Streamingdienst für Magazine und Zeitungen. Alles in einer App, so viel du lesen kannst, mit unbegrenztem Zugriff ohne Limit. Und das alles zu einem festen Preis. Du zahlst nicht für ein Magazin oder eine Zeitung, sondern bekommst das volle Angebot. Bei Readly sind praktisch alle deine Interessen, Hobbys und Leidenschaften schon zu Hause. Du musst nur noch auswählen oder einfach mal ganz neue Seiten entdecken. Readly ist voller Inspirationen. Für wirtschaftsinteressierte BTO-Hörer finden sich Titel wie Wirtschaftswoche, Euro am Sonntag, Börse Online oder T3N oder Zeitungen wie Welt, The Independent oder The Guardian. Ob du dich für Autos, Garten, Kino, Sport, Geschichte, Gesellschaft, Kochen oder Reisen begeisterst, Readly hat etwas für dich. Für BTO-Hörer gibt es Readly jetzt 2 Monate für 1 Euro. Danach kostet dich der ganze digitale Kiosk 14,99 Euro im Monat und du kannst monatlich kündigen, also keine Abo-Falle. Also das ist nun wirklich nicht zu gut, um wahr zu sein. Zum Angebot kommst du über readly.de/BTO. Readly schreibt sich Readly. Alle Infos wie immer auch in den Shownotes.
Am 1. Januar 2026 wurde Bulgarien das 21. Mitglied der Eurozone.
In Bulgarien wird seit Mitternacht mit dem Euro bezahlt. Die ehemalige Landeswährung Lev ist damit Geschichte. Viele Bürgerinnen und Bürger in einem der ärmsten Länder der EU sorgen sich jetzt, dass die Preise steigen. Die Europäische Zentralbank hingegen verspricht dem Land mehr Wohlstand und Sicherheit.
Politisch steht der Euro-Beitritt Bulgariens unter keinem guten Stern. Korruption prägt das Land. Immer wieder gab es deshalb Massenproteste. Vor 3 Wochen trat die Regierung zurück. Bulgarien ist laut Transparency International das zweitkorrupteste Land der EU nach Ungarn. Der Euro, so sagen Experten, könnte hier zu Verbesserungen führen.
Es grassiert Korruption, die Regierung ist instabil und es fehlt dem ganzen Projekt doch der Rückhalt in der Bevölkerung. Gefragt wurde diese in einem Referendum nämlich nicht. Nun ist dieses Land, welches wirtschaftlich rückständig ist und politisch instabil, in einer Währungsunion mit uns und Frankreich, den Niederlanden, Italien und so weiter. Was kann schon schiefgehen? Nun, eine ganze Menge. Wir wollen Bulgarien an dieser Stelle nicht zu nahe treten, aber das Land ist weder in puncto Haushaltsdisziplin noch politischer Stabilität ein Vorbild. Bulgarien zählt zu den ärmsten Ländern der Europäischen Union mit einem BIP pro Kopf von nur 17.600 US-Dollar laut Daten der Weltbank. Dies vergleicht sich mit 56.000 US-Dollar in Deutschland und 46.000 US-Dollar in Frankreich. Bulgarien hat immer wieder hohe Inflationsraten aufgewiesen, so zuletzt 2022 immerhin 16%. Das Land ist, ich habe es bereits erwähnt, politisch tief gespalten. Mit einer verwirrenden Abfolge von Wahlen und immerhin 8 Ministerpräsidenten seit dem Jahr 2020. Die bulgarische Währung, der Lev, wurde seit der Unabhängigkeit Bulgariens immerhin 4-mal deutlich abgewertet. Das heißt, nach fast jedem Kriterium, das man anlegen könnte, fände man kaum einen schlechteren Kandidaten für eine Währungsunion mit Deutschland oder den Niederlanden. Ich finde übrigens auch bemerkenswert, dass die wirklich erfolgreichen Volkswirtschaften innerhalb der EU, ich denke an Tschechien, aber vor allem an Polen, keinerlei Interesse an einer Beteiligung im Euro zeigen, obwohl sie eigentlich rechtlich zu einem Beitritt verpflichtet sind. Das kann man gut verstehen. Ich würde, wenn ich in Polen wäre, auch nicht daran denken, dem Euro beizutreten. Denn die Eurozone befindet sich in einem weitaus schlechteren Zustand als beim Ausbruch der letzten Krise im Jahr 2010. Wie an dieser Stelle immer wieder angesprochen, sind die Staatsschulden Frankreichs faktisch außer Kontrolle geraten. Die Schuldenquote ist seit damals von 81% des BIP auf nun über 114% des BIP gestiegen. Deutschland hat sich auf einen massiven schuldenfinanzierten Ausgabenrausch eingelassen. Wir wissen, das Geld wird überwiegend konsumtiv verwendet und deshalb beginnt das Zinsniveau im Euro zu steigen. Die EU selbst hat auch noch Schulden gemacht. Ich erinnere an den Wiederaufbaufonds. Hinzu kommt, dass die Bilanz der EZB nach jahrelangen verdeckten Marktinterventionen sich deutlich verschlechtert hat. Die EZB hat immerhin in den Jahren 2023 und 2024 jeweils fast 8 Milliarden Euro Verlust gemacht und hat nun ein negatives Eigenkapital. Wir haben also eine Notenbank, die schon sehr viel Munition verschossen hat. Wir haben Staaten, die deutlich höheres Schulden haben. Und wir haben letztlich auch eine Region, auch das haben wir oft besprochen, die relativ zur Welt immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit und an Wohlstand verloren hat. Hier beizutreten in einer Währungsunion, die mit ursächlich ist, für die negative wirtschaftliche Entwicklung ist sicherlich aus der Sicht von Polen, aber auch Tschechien nicht sonderlich attraktiv. Doch nicht nur die Erweiterung des Währungsraums um ein neues Mitglied sorgte zum Jahreswechsel für Nachrichten. Es gab auch einen weiteren Wortbruch von Friedrich Merz kurz vor Weihnachten.
Eine andere Reihenfolge geeinigt. Die EU gibt der Ukraine ein Darlehen in Höhe von 90 Milliarden Euro. Dieses Darlehen wird auf dem Kapitalmarkt aufgenommen und wird der Ukraine zur Verfügung gestellt, so wie sie es dann in den nächsten Monaten braucht. Die russischen Vermögenswerte sind bereits seit letzter Woche Freitag immobilisiert. Das heißt nichts anderes als beschlagnahmt. Und diese Vermögenswerte werden erst dann wieder herausgegeben, wenn mit Russland eine Vereinbarung getroffen worden ist.
Noch im Mai hat Bundeskanzler Friedrich Merz ein klares Nein zu dauerhafter EU-Gemeinschaftsverschuldung erklärt. Keine 7 Monate später hat er auch hier sein Wort gebrochen. Die EU nimmt einen Kredit über 90 Milliarden Euro auf, um der Ukraine beizustehen. Was wie ein Lappalie klingt, ist in Wahrheit ein weiterer Schritt in Richtung einer Schulden- und Transferunion zu Lasten der deutschen Steuerzahler. Und dies ohne vertragliche Grundlage und ohne politische Diskussion hierzulande. Damit setzt sich nur das fort, was es bereits seit Jahren gibt, nämlich die Haftungsvergemeinschaftung innerhalb der Europäischen Währungsunion bei einer immer weitergehenden Erosion der Regeln. Dass auch der Titel eines Kommentars von Tom Bugdalle von Flossbach von Storch Institut, den ich in den Shownotes verlinkt habe. Tom Bugdalle stellt darin unter anderem Folgendes fest.
Diskretionäre Krisenpolitik hat die Erosion der Maastricht-Regeln vorangetrieben und die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion zunehmend in Richtung einer de facto Haftungs- und Transferunion verschoben. Die Studie zeigt, dass ohne eine Rückkehr zu regelbasierter Geld- und Fiskalpolitik der Verlust der Preisstabilität, fiskalische Dominanz sowie wachsende Instabilität und Krisenanfälligkeit drohen.
Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion ist faktisch zu einer Haftungs- und Transferunion geworden. Das ist genau das, was gemäß dem Vertrag von Maastricht eigentlich verhindert werden sollte. Es gibt, so Bogdalle, drei Kanäle der Haftungsvergemeinschaftung. Da ist zum einen der Inflationskanal. Seit 1999 hat der Euro immerhin 42% seiner Kaufkraft verloren. Hochverschuldete Länder profitieren dabei überproportional vom Nennereffekt. Was ist damit gemeint? Nun, nominal wächst die Wirtschaft stärker an, einfach deshalb, weil die Preise steigen, und dadurch sinkt die Schuldenquote. Beispiel Italien. Ohne Inflation läge die Schuldenquote bei 221%. So liegt sie bei nur, in Anführungsstrichen, 135%. Der Unterschied ist die Inflation. Der zweite Kanal der Vergemeinschaftung von Haftung ist die Zinsdeckelung durch die Europäische Zentralbank. Egal, welche witzigen Abkürzungen man den Programmen gibt. SMP, OMT, PSPP, PEPP, TPI. Es geht immer nur darum, Risikoprämien zu unterdrücken. Das heißt, es geht darum, hochverschuldeten Ländern künstlich niedrige Zinsen zu bescheren. Und das alles führt dazu, dass die Disziplinierung durch den Kapitalmarkt ausgeschaltet wird. Frankreich würde sich niemals so hohe Schulden leisten können, müsste es marktgerechte, risikogerechte Zinsen bezahlen. Neben diesen zwei eher inoffiziellen Kanälen zur Vergemeinschaftung von Haftung gibt es noch einen dritten, nämlich den offiziellen Kanal. Die explizite Haftung für Dritte. Bogdalle identifiziert hier drei Instrumentarien. Da sind zum einen die Target-2-Forderungen von Deutschland. Immerhin ungefähr 1 Billion Euro. Wir hatten dazu übrigens mal einen ausführlichen Podcast. Die zweite explizite Haftungsvergemeinschaftung sind die EU-Schulden. Wir erinnern uns an den Wiederaufbaufonds und jetzt eben die Ukraine-Schulden. Der dritte Hebel zur expliziten Haftungsvergemeinschaftung ist der ESM und der EFSF. Hier sind immerhin 230 Milliarden Euro ausstehend, die auch letztlich gemeinsame Verpflichtungen der Mitgliedstaaten darstellen. Und damit nicht genug. Auf dem Weg zur Schulden- und Transferunion geht es konsequent immer weiter. So hat die EZB ihr Mandat immer mehr verwässert. 1998 war das Ziel Inflation unter 2%. 2003 war das Ziel unter, aber nahe 2%. 2021 sprach man dann von einem symmetrischen 2%-Ziel, welches ausdrücklich Überschreitungen toleriert. Und 2025 wurde gesagt, häufigere Abweichungen sind zu erwarten. Das heißt, von einer regelbasierten Ordnung geht man immer mehr zu einer diskretionären Ordnung über. Ich würde sagen, man bereitet sich auf die Problemlösung mittels Inflation vor. Hinzu kommt, dass die Fiskalregeln immer unglaubwürdiger geworden sind. Noch nie wurden wirklich Sanktionen verhängt. Es gibt kreative Buchführung. Da werden Privatisierungserlöse als regelmäßige Einnahmen verbucht und ähnliches. Es gibt eine allgemeine Ausweichklausel, die seit 2020 offiziell erlaubt, sich nicht an die Regeln zu halten. Begründung: erst Corona, dann Ukraine. Und die neuen Regeln, die sich die Union 2024 gegeben hat, sind noch komplexer und bieten umgekehrt noch mehr Ermessensspielraum. Ebenso müssen wir feststellen, dass die Nichtbeistandsklausel, das sogenannte No-Bail-Out, praktisch tot ist. 2010 kam es zur Griechenland-Rettung. 2010 bis 2015 kam es zu Interventionen in Irland, Portugal, Spanien und Zypern. Der Europäische Gerichtshof hat 2012 sogar erklärt, die Rettungen seien legal, solange, Anführungsstriche, strenge Auflagen, Anführungsstriche, Ende, gelten. Wir wissen, dass es natürlich niemals strenge Auflagen gab. Das sieht man auch bei der sehr großzügigen Verteilung der Mittel aus dem Wiederaufbaufonds. Ergebnis, die Nichtbeistandsklausel ist nur noch Symbolik. Und letztlich, EU-Schulden existieren trotz Verbot. Obwohl explizit gemeinsame Verschuldung untersagt ist, gibt es sie heute. Nicht zuletzt den Wiederaufbaufonds. Tom Bogdalle kommt zu folgender Schlussfolgerung. Es droht die fiskalische Dominanz. Das heißt, die Dominanz der Finanzminister über die EZB. Die EZB wird nicht mehr auf Preisstabilität achten, sondern auf die Finanzierung der Staaten. Das Ganze kann nur dazu führen, dass es zunehmende Instabilität gibt, zunehmende Inflation, aber natürlich auch einen anhaltenden Trend zur Zentralisierung, wie zum Beispiel die Einführung von EU-Steuern. Bogdalle kommt zu dieser Aussage.
Der Vertrag von Maastricht wurde geschaffen, um die Geldpolitik vor politischem Druck zu schützen und die nationale Souveränität über die Finanzpolitik zu bewahren. Im Laufe der Zeit wurden diese Grundsätze aufgeweicht. Politische Anreize zur Umgehung von Regeln, rechtliche Unklarheiten, die kreative Interpretation zulassen und der unmittelbare Druck von Krisen waren die Hauptursachen für diese Aufweichung.
Das Fazit liegt auf der Hand.
Wird die Glaubwürdigkeit der Fiskalregeln nicht wiederhergestellt, steigt die Wahrscheinlichkeit der fiskalischen Dominanz und höherer Inflationsrisiken, da die EZB stärker unter Druck gerät, den wachsenden Finanzierungsbedarf der Regierungen zu decken. Zugleich dürfte sich die schrittweise fiskalische Zentralisierung fortsetzen. In künftigen Krisen wären erneute gemeinsame Kreditaufnahmen wahrscheinlich und die Forderungen nach EU-Steuerkompetenzen würden zunehmen. Eine weitergehende europäische Verschuldung würde die Lasten auf fiskale stärkere Länder wie Deutschland verlagern. Insgesamt würde dies die Haftungsvergemeinschaftung ausweiten, negative Anreize verstärken und politische Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten vertiefen. Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion wäre schlechter auf zukünftige Krisen vorbereitet.
Die große Frage, die sich da für mich stellt, ist natürlich die, sollen wir in Deutschland da einfach zuschauen? Und da einfach mitmachen. Bis jetzt ist genau das die Strategie der deutschen Bundesregierungen gewesen. Die Frage ist nur, sollten wir an dieser Strategie festhalten oder sollten wir sie ändern?
Einen günstigen Strom- oder Gasanbieter zu finden, ist gar nicht so leicht. In Deutschland gibt es aktuell mehrere hundert Lieferanten für Strom und Gas. Da ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten. Aber zum Glück gibt es Wechselpilot, deinen Wechselservice für Strom und Gas. Mit Wechselpilot musst du nie wieder zu viel für Energie bezahlen. Wechselpilot sorgt dafür, dass du immer im besten Energietarif bist und das jedes Jahr. Dafür füllst du online den Tarifrechner aus und Wechselpilot schlägt dir für deinen Wohnort drei günstigere Tarife vor. Den Preissieger, eine Expertenempfehlung und eine ökologische Alternative. Egal, wofür du dich dann entscheidest, Wechselpilot wechselt dich automatisch zu dem von dir gewählten Anbieter und übernimmt anschließend die Kommunikation mit deinem Versorger. Und rechtzeitig zum nächsten Vertragsjahr prüft Wechselpilot deine Tarife erneut und schlägt dir wieder drei bessere Tarife vor. Du kannst dich entweder aktiv für einen entscheiden oder einfach automatisch in die Empfehlung wechseln lassen. Von dem Betrag, den du durch Wechselpilot sparst, gibst du als Servicegebühr lediglich 20% ab. So finanziert Wechselpilot seinen Service und bleibt unabhängig. Probier das doch mal aus. BTO-Hörerinnen und Hörer erhalten mit dem Code BTO20 beim ersten Wechsel 20 Euro Cashback. Mehr Informationen finden sich in den Shownotes oder unter wechselpilot.com/BTO.
Die Politik und die EZB, vor allem die EZB, waren sehr erfolgreich. Die Krise des Euro gilt in der Öffentlichkeit als abgehakt. Niemand stellt mehr die Frage nach der Zukunft des Euro und schon gar nicht nach der Rolle Deutschlands im Euro. Es gibt aber Ausnahmen. So hat Robin Brooks, ein sehr namhafter Ökonom, ein Papier geschrieben mit dem Titel Why Germany Needs to Exit the Euro. Ich habe es wie immer in den Shownotes verlinkt. Die Argumentation von Brooks ist relativ klar. Er sieht zum einen einen Mangel an fiskalischem Spielraum als Kernproblem der Europäischen Union. Wenn es ums Thema Ukraine-Finanzierung und um andere Themen geht, können Staaten wie beispielsweise Spanien und Italien nicht mehr mithalten. Es ist bezeichnend, dass die baltischen Staaten mehr Geld für die Ukraine mobilisieren als eben Italien und Spanien. Dies liegt daran, dass im Euro eine Anpassung bezüglich der Staatsschulden zu schwer ist. Brooks verweist darauf, dass die spanischen und die italienischen Haushalte, vor allem letztere, deutlich vermögender sind als die deutschen. So könnte Italien sein Staatsschuldenproblem leicht lösen durch eine höhere Besteuerung von Privatvermögen. Dies ist unpopulär, wie ich auch immer wieder dargelegt habe, und deshalb ist es natürlich angenehmer für die Politik, in diesen Ländern sich von der EZB alimentieren zu lassen. Wäre der Euro nicht mehr vorhanden, wäre diese Schuldschuld nicht mehr da und die Staaten müssten ihre Schuldenprobleme selbst lösen. Das wäre auch nur gerecht angesichts der Tatsache, dass Spanier und Italiener deutlich höhere Privatvermögen haben als die Deutschen. Die Ursache, auch das noch mal kurz in Erinnerung gerufen, ist bekannt. In allen anderen Ländern ist die Eigentumsquote bezüglich Immobilien weitaus höher als bei uns. Brooks denkt deshalb, dass Deutschland den Stecker ziehen muss, weil die anderen Staaten es niemals tun würden, weil sie ja Netto-Nutznießer sind. Nicht unbedingt die ganzen Länder, aber deren vermögende Elite. Deutschland sollte den Austritt vollziehen und sollte das tun, um sich in Europa zu stärken, statt zu schwächen. Zwar wäre so ein Austritt mit erheblichen Kosten auch für Deutschland verbunden, so zum Beispiel den völligen Verlust der Tage-2-Forderungen, hieße aber allemal besser als der Status quo endloser verdeckter Transfers. Quasi ein sauberer Schnitt statt die Fortsetzung einer schlechten Ehe. Ein Ende des Euro wäre, so Brooks, keineswegs antieuropäisch. Im Gegenteil, der Euro entwickelt sich zunehmend zu einem Spaltpilz, der eben dazu führt, dass populistische Parteien basierend auf dem Euro entsprechende Kampagnen fahren können und die Stimmung gegen die anderen Staaten, namentlich Deutschland, aufpeitschen. Hier wäre ein Ende des Euro quasi positiv für die EU. Natürlich hätte ein Ende des Euro auch andere Konsequenzen. Die Währungen der Peripheriestaaten würden deutlich abwerten. Brooks schätzt ungefähr 30-40%. Das hätte aber auch Vorteile. Die Staaten wären auf einen Schlag wieder wettbewerbsfähig, nachdem sie 20 Jahre lang sich nicht mehr anpassen konnten im Euro und könnten so über Exporte die eigenen Wirtschaft wieder beleben. Für Deutschland wäre das umgekehrt sicherlich nicht angenehm, würde aber auch hier letztlich nur zu einer temporären Anpassungskrise führen. Italien und die anderen Staaten müssten dann zur Lösung ihrer Staatsschuldenprobleme die privaten Haushalte höher belasten. Das wäre nicht nur gerechter als ein Transfer von Deutschland, sondern durchaus auch machbar. Wenig verwunderlich hat die Argumentation von Brooks für einige Aufregung gesorgt. Er schlug ihm eine Kritik entgegen, worauf er in einem weiteren Paper mit dem Titel Why the Euro Breakup is Necessary reagierte. Dort ging er auf die drei Haupteinwände ein und erklärte, warum diese nicht zutreffen. Da ist zum einen gewesen, Einwand Nummer 1, die Scheidung wäre zu schmerzhaft. Für Brooks ist das eine reine Verhandlungstaktik. Italien und Spanien wollen Panik schüren, aber sobald Deutschland austritt, werden sie kooperieren müssen, einfach deshalb, weil sie auch nach dem Austritt auf weitere Unterstützung aus Deutschland angewiesen wären. Brooks denkt, es ist an der Zeit, aufzudecken, dass die anderen Staaten letztlich nur blöffen. Einwand Nummer 2, Euro-Ende bedeutet EU-Ende. Für Brooks ist das völlig falsch. Man braucht keine gemeinsame Währung für eine gemeinsame Außenpolitik, Verteidigung oder den Binnenmarkt. Der Euro ist ohnehin nur ein System fixer Wechselkurse. Und Einwand Nummer 3, Euroende bedeutet Krieg. Das finde ich natürlich auch selbst problematisch. Und Vrug sagt natürlich, naja, antideutsche Stimmung existiert bereits und wird durch den Status quo des Euros eher verstärkt. Einfach deshalb, weil die Politiker in den Südländern Deutschland für ihre Probleme verantwortlich machen können, statt einzugestehen, dass sie selber für ihre Probleme verantwortlich sind. Das heißt, es ist im Prinzip die Logik zu sagen, wir haben hier eine Währungsunion, die so nicht funktioniert, die in der Vergangenheit das Wachstum gedrückt hat, das würde ich sagen, welches aber Europa für die Zukunft marginalisiert. Ohne fiskalischen Spielraum kann Europa nicht auf externe Bedrohungen reagieren und im heutigen Status geht das nicht, weshalb wir letztlich ein Ende des Euro herbeiführen müssen. Brooks fasst das Ganze nochmal so zusammen.
Erstens, es entfernt den Euro von der Liste der Beschwerden, die Populisten in Hoch- und Niedrigschuldenländern haben. Zweitens, Schuldenabschreibungen schaffen fiskalischen Spielraum, der Italien und Spanien die Teilnahme an der Verteidigung Europas ermöglicht und die Lastenteilung zwischen den Ländern gerechter und nachhaltiger macht. Drittens, die Transparenz bei Schulden hat immens gelitten, da Hochschuldenländer von der EZB abgeschirmt wurden. Märkte werden wieder der einzige Schiedsrichter über Schuldentragfähigkeit sein und Politiker für ihr Handeln zur Verantwortung ziehen.
Was Brooks zu folgendem Fazit führt.
Eine Scheidung ist schmerzhaft, sie sollte vermieden werden. Aber wenn die Ehe schlecht ist, ist die Scheidung besser als die Alternative.
Das sind starke Aussagen. Und deshalb habe ich mir gedacht, es lohnt sich, mit Robin Brooks genauer über seine Thesen zu sprechen. Und genau das machen wir jetzt.
Haben Sie schon mal direkt gehandelt? Also so richtig direkt, so dass es gar nicht mehr direkter geht? Nein, dann sollten Sie es direkt mal mit der neuen App von Europas direktestem Direktbroker Tradegate Direct ausprobieren. Tradegate Direct wurde von Profis für Profis entwickelt und ist speziell für erfahrene Trader mit hoher Handelsfrequenz gemacht, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur Tradegate BSX. Das ist Europas liquideste regulierte Retailbörse. Tradegate Direct ist ein Produkt der Tradegate AG, einem der innovativsten Finanzdienstleister in Europa mit über 30 Jahren Expertise. Die Tradegate AG vereint Marketmaker, Börse und Broker. Als Betreiberin der Tradegate BSX bietet sie direkte Kontrolle über Handelsprozesse, Preisbildung und Orderabwicklung. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung ohne Umwege aus erster Hand. Sie profitieren von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage, was besonders für große Volumen und aktive Strategien entscheidend ist. Zu den App-Features zählen Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Außerdem bleibt der gesamte Handel dauerhaft kostenfrei und das auch bei neuen regulatorischen Vorgaben. Erleben Sie, wie direkter Börsenhandel im Hier und Jetzt funktioniert mit Tradegate Direct. Mehr Informationen in den Shownotes oder unter tradegate.direct.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Robin Brooks komme, noch dieser Hinweis. Für alle Hörerinnen und Hörer, die zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten und noch kein Handelsblatt-Abo haben, gibt es zurzeit ein Handelsblatt H+-Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich von der Qualität des Handelsblatts überzeugen. Den Link zum Angebot finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Robin Brooks.
Robin Brooks ist Senior Fellow im Programm für globale Wirtschaft und Entwicklung der Brookings Institution. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf der globalen Wachstums- und Inflationsdynamik, Kapitalströmen in Schwellen- und Grenzmärkten sowie der westlichen Sanktionspolitik und der Ölpreis-Obergrenze der G7 für Russland. Vor seiner Tätigkeit bei Brookings war er Geschäftsführer und Chefökonom des Institute of International Finance. In dieser Funktion verantwortete er die makroökonomische Analyse und gehörte der Geschäftsleitung an. Zuvor war er Chef Währungsstratege bei Goldman Sachs in New York. Bevor Brooks in die Privatwirtschaft wechselte, war er 8 Jahre lang als Ökonom beim Internationalen Währungsfonds tätig. Brooks promovierte 1998 an der Yale University in Wirtschaftswissenschaften. Seinen Bachelor of Science in Geldtheorie erwarb er 1993 an der London School of Economics.
Ja, lieber Robin, ich freue mich ausgesprochen, dich in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, freut mich auch unheimlich. Ist ganz toll.
Genau, wir haben ja gesagt, wir machen Du nach dem Motto, ist nicht auf Englisch, auf Deutsch, aber wir machen es trotzdem per Du, finde ich auch super. Wir sprechen über den Euro. Das ist deshalb total faszinierend, weil ich muss was erzählen zu meiner eigenen Geschichte. Also ich war immer skeptisch bezüglich des Euros. Und ich habe damals, als der Euro in der Krise war, Euro-Krise war, habe ich gesagt, naja, eigentlich müssten wir Griechenland aus dem Euro rausnehmen, fand also die Idee ganz gut, dann kam es nicht dazu. Und ich habe immer gemeint nach dem Motto, naja, eigentlich die Franzosen, die Italiener, die wollen eigentlich nur so eine Schuldenunion haben zu Lasten Deutschlands. Also ich bin so ein bisschen immer skeptisch gewesen. Und ich habe gedacht, naja, der Euro, das wird eigentlich nicht richtig funktionieren. Und jetzt haben wir das Jahr 2026 und der Euro ist jetzt quasi allen Unkenrufen zum Trotz up and living. Und es gibt ja schon immer Leute, die sagen, ja, der Dollar, der verliert an Attraktivität, der Euro wird jetzt sozusagen eine wichtigere Rolle spielen im Weltwährungssystem. Mario Draghi hat das System im Prinzip stabilisiert. Im Prinzip gibt es keinen Zweifel mehr an der Zukunft des Euros. Und jetzt kommst du so ein bisschen um die Ecke in deinen paar Papern und sagst nach dem Motto, naja, eigentlich ist es so, dass die, in meinen Worten, die Grundprobleme des Euro eigentlich immer noch nicht bereinigt sind und dass wir da so quasi so eine Art tickende Zeitbombe haben. So, das war so ein bisschen mein Verständnis. Bevor ich jetzt weiter quatsche, vielleicht sagst du mal ganz kurz, was ist die Sicht auf den Euro und warum ist der Euro doch noch nicht ganz so stabil, wie man sich das so wünscht?
Ja, also lass mich erst mal sagen, ich bin stolzer Europäer und glaube ganz fest an das europäische Projekt. Ich bin in Bad Homburg, genauer gesagt Friedrichsdorf, aufgewachsen außerhalb von Frankfurt, Abi 1990. Und die Einführung des Euro war für mich was ganz Tolles. Also ich war ganz stolz als Europäer. Und ich unterstütze das europäische Projekt immer noch total und finde es richtig und gut. Aber wie du vielleicht weißt, habe ich in den vergangenen Jahren seit der Ukraine-Invasion sehr viel an Sanktionen gearbeitet und an Sicherheitspolitik. Und das ist meiner Meinung nach, was jetzt die Situation des Euro zuspitzt. Und zwar geht es darum, dass Europa konfrontiert ist mit verschiedenen Bedrohungen. Russland ist natürlich ganz oben, China an zweiter Stelle, die Unberechenbarkeit, die Unsicherheit, die aus den USA kommt. Und dafür brauchen wir fiskale Kapazität. Wir müssen in der Lage sein, Geld auszugeben. Und wenn du dir anschaust, was die Länder zum Beispiel beisteuern der Ukraine als Finanzhilfe, dann sehen wir natürlich, dass Deutschland an erster Stelle ist. Ja, ein großes Land, hat einen niedrigen Schuldenstand, kann sehr viel helfen, tut es auch. Und ich muss sagen, ich bin da auch unheimlich stolz drauf. Dann hast du andere Länder wie zum Beispiel in Skandinavien, Schweden, Norwegen, Dänemark, die unheimlich viel beisteuern. Und dann hast du Länder wie Italien und Spanien, die im Prinzip nichts beisteuern. Und das war für mich so ein bisschen der Ausgangspunkt, die Frage zu stellen, sag mal, was backen wir hier eigentlich zusammen mit dem Euro? Und diese Schuldenprobleme, die uns immer wieder und immer noch im Nacken sitzen, diese hohe Verschuldung in Italien und Spanien, die wird einfach nicht bereinigt und beseitigt. Und das Problem, was ich anstoßen möchte mit meinen verschiedenen Aufsätzen, ist, dass es hier eigentlich um fiskalische Verantwortung geht und diese Verantwortung, die ist verloren gegangen im Euro. Die EZB, du weißt ja, 2012 gab es diesen unheimlich wichtigen Moment. Damals hat Draghi gesagt, we will do whatever it takes. Wir werden alles Mögliche tun, um den Euro zu retten. Das war ja damals im Prinzip eine Verknüpfung des Verbleibs des Euro, des Überlebens des Euro und Unterbindung von Schuldenkrisen. Und das ist das große Problem. Wenn du eine Währungsunion hast, ohne eine fiskalische Union, ohne einen gemeinsamen Haushalt, ohne Eurobonds, dann muss es sein, dass die Märkte Disziplin ausüben können auf verschiedene Länder. Und dann brauchst du Schuldenkrisen. Und das Problem ist, dass die EZB diese immer mehr unterbindet, weil sie eben Angst hat um den Verbleib des Euro.
Jetzt hast du Italien und Spanien erwähnt. Was mit Frankreich? Ich meine, Frankreich erlebe doch gerade sehr schön polarisiertes Parlament oder Gesellschaft, Mehrheit von rechts und links gemeinsam Parlament. Und gemeinsamer Konsens ist, wir sparen nicht. Und da wird ja auch offen gesagt, entweder zahlen die Deutschen oder die EZB rettet uns.
Ja, ist total richtig. Ich glaube, da muss man zwei Sachen sagen. Wenn du eine Zentralbank hast, die Ländern, die hochverschuldeten Ländern immer wieder unter die Arme greift, dann führt das natürlich dazu, dass Politiker keinen Anreiz haben, schwere Entscheidungen zu fällen. Konsolidierung, Haushaltseinsparungen, das sind schwierige Entscheidungen, die werden Politiker nur machen, wenn ihnen der Markt im Nacken sitzt. Das ist ganz einfach. Und das haben wir im Euroraum nicht, weil die EZB eben zu verschiedenen Zeitpunkten Italien und Spanien stark unter die Arme gegriffen hatte. Und das hat natürlich Auswirkungen auf ein Land wie Frankreich. Das heißt, die verspüren nicht so viel Druck, wie sie es verspüren sollten. Für mich sind unheimlich ausschlaggebend Momente 2022, also vor 3 Jahren. Du wirst dich erinnern, damals hatten wir Corona im Rückspiegel. Inflation stieg unheimlich an, global. Und Zentralbanken global ließen die Zinsen nach oben gehen. Und damals, im Juni, Juli, kam es fast zu einer Schuldenkrise in Italien und Spanien. Und was die EZB damals gemacht hat, sie hat das Geld aus Bundesanleihen, die abgelaufen sind, benutzt, um stark in Italien und Spanien zu intervenieren und hat im Prinzip die Zinsen gedeckelt. Und das war ein ganz wichtiger Moment, der dann noch verstärkt wurde durch die Einführung des Antifragmentierungstools von der EZB, das heißt TPI. Und das führt eben dazu, dass du Anreize verzerrst und jeden Anreiz für Haushaltskonsolidierung unterbindest. Und das ist das grundlegende Problem. Die EZB verzerrt die Incentives, wie wir in Englisch sagen. Und das führt zu nichts Gutem, vor allem nicht für Deutschland als Geldgeber.
Da kommen wir gleich noch drauf. Also würde ich jetzt dir entgegenhalten und würde sagen, okay, also ich habe mit Franzosen auch im Podcast gesprochen, die sagen ganz offen, die EZB würde uns finanzieren. Die würden übrigens recht geben und auch sagen, falscher Anreiz, aber die EZB wird nichts anderes tun, weil sonst ist der Euro Geschichte. Jetzt blicken wir kurz mal auf die USA. Wenn ich mal kurz darf, sitzt der gerade in den USA. In meiner Sicht ist es ja so, die US-Regierung, Donald Trump, macht sehr viel Druck auf die Fed. These wäre, auch künftige Präsidenten würden Druck auf die Fed machen, weil die US-Regierung braucht auch tiefe Zinsen und man spricht ja von Fiscal Dominance. Also ist es nicht sowieso so, dass wir in der westlichen Welt, es packt noch Japan dazu, in eine Phase hineinkommen, wo wir Fiscal Dominance haben, wo die Notenbanken dem Finanzminister zuarbeiten müssen und dann ist doch der Euro nichts schlechter und nicht besser als der Dollar, sondern es ist im Prinzip, dass wir einfach in ein Szenario reinlaufen, wo wir strukturelle Inflation bekommen und die Entwertung der Schulden durch Inflation.
Stimmt alles. Wie du wahrscheinlich weißt, ich beschäftige mich sehr viel mit Zentralbanken global. Ich habe gerade einen Artikel veröffentlicht in der Financial Times, wo es darum geht, dass die Verschuldung in Japan außer Rand und Band ist und dass die Zentralbank im Prinzip künstlich Zinsen niedrig hält, um eine Schuldenkrise zu unterbinden. Etwas Ähnliches läuft natürlich in den USA. Wir hatten vor ein paar Wochen hier vor allem bei den kurzfristigen Zinsen Probleme, die volatiler wurden. Da wird jetzt wieder mehr Liquidität draufgeschüttet, um diese Volatilität zu unterbinden. Zentralbanken global sind dabei, diese fiskalische Dominanz wirklich zu verspüren. Und das geht natürlich an deren Unabhängigkeit. Was ich differenzieren würde von der Perspektive zu Amerika ist, die Parallele zu Europa ist eigentlich nicht auf dem föderalen Level, sondern bei den Bundesstaaten in Amerika. Wenn du zum Beispiel Arkansas bist oder Kalifornien oder New York State oder West Virginia, dann kannst du dich nur sehr schwer und in sehr geringem Maße verschulden. Und du hast natürlich sehr wenig Einfluss auf die Federal Reserve, die amerikanische Zentralbank. In Europa ist das anders. Wir sind eine Währungsunion. Wir haben souveräne Länder, die der Währungsunion angehören. Das grundlegende Problem bei der Erschaffung des Euros ist, dass hochverschuldete Länder bei der EZB genau die gleiche Stimme haben wie niedrig verschuldete Länder, also wie Deutschland oder die Niederlande. Und das hat über Zeit dazu geführt, dass die deutschen Vertreter bei der EZB nicht mehr ein Machtwort sprechen und sagen, hey, das geht mir jetzt zu weit. Das machen wir nicht, das ist nicht Geldpolitik. Also diese ganzen Sachen, die 2022 passiert sind, diese Zinsdeckel, die TPI, das sind alles Sachen, die gehen in den fiskalen Bereich rein. Und da ist eben die Parallele zu den amerikanischen Bundesstaaten. In Amerika haben wir ja eine Währungsunion, aber wir haben es eben den Ländern untersagt, sich eigenständig zu verschulden. Und das ist der große Unterschied zu Europa. Da müssen wir uns überlegen, okay, Länder können souverän sein, meinetwegen, aber dann musst du auch die negativen Konsequenzen von hoher Verschuldung tragen. Das ist dann deine Verantwortung. Meinetwegen kannst du dich ganz toll verschulden, mach. Aber dann musst du auch mit hohen Zinsen leben und möglicherweise mit einer Schuldenkrise. Und was wir versuchen in Europa ist, wir versuchen uns durchzumogeln. Wir sagen, alles ist Eierpopeia, wir haben kein Problem, die Zukunft des Euros ist unheimlich wichtig. Aber dann haben wir externe Aggressoren wie Russland zum Beispiel und dann ist keine Knete da. Das ist ein Riesenproblem. Das ist alles ein bisschen ein Schein. Und das war für mich der Anstoßpunkt zu sagen, hey, wart mal, wir haben jetzt global eine ganz andere geopolitische Lage. Wir brauchen Geld. Und da muss jetzt mal endlich Tacheles geredet werden. Wir müssen wieder zurück zu einer unabhängigen Geldpolitik. Und was ich mir vorstelle, Daniel, natürlich habe ich mit meinen Artikeln viel Empörung ausgelöst. Das kannst du dir sicherlich vorstellen. Viele Leute sagen, wenn du vom Euro zurückgehst zu nationalen Währungen, zu deutschen Mark, zur italienischen Lira, dann bricht die EU auseinander. Dann wird's das sein mit Europa. Und das halte ich für absoluten Unsinn. Meiner Meinung nach ist der Euro seit Beginn eine Verhandlung. Es ist eine Verhandlung zwischen hochverschuldeten Ländern und niedrig verschuldeten Ländern. Diese Verhandlung findet implizit bei der EZB statt. Zurzeit, in den vergangenen 10 Jahren, haben hochverschuldete Länder so ein bisschen die Übermacht gewonnen. Sie drohen natürlich mit katastrophalen Konsequenzen eines Endes des Euros, mit einer großen Finanzkrise und so weiter. Aber das ist ein bisschen wie, wenn du dir vorstellst, wir sind in einer schlechten Ehe. Die rumpelt seit Jahren dahin. Wir haben alle Angst vor der Scheidung, weil Scheidung ist natürlich kein Zuckerschlecken. Das ist immer schwierig. Aber das Leben nach der Scheidung ist hoffentlich ein besseres und effizienter und effektiver. Und so stelle ich mir das ehrlich gesagt für den Euro vor. Wenn wir uns zum Beispiel mal vorstellen, dass der Euro endet und wir gehen zurück zur nationalen Währung, dann hat das natürlich wie bei der Scheidung erstmal so ein Transition Cost. Wir haben natürlich Forderungen durch die Bundesbank, vor allem Target 2, die werden wir bestimmt in großem Maße abschreiben müssen. Und in Italien und Spanien, vielleicht auch jetzt in Frankreich, kommt es dann zu einer Schuldenkrise und zu Abschreibungen des Schuldenniveaus. Also das wird dann runtergeschrieben. Das würde aber dazu führen, dass Leute, die bisher unwillig waren, höhere Steuern zu zahlen oder weniger Ausgaben zu bekommen, dass die, auf Englisch sagen wir, die werden bailed in. Das heißt, die müssen dann einfach zahlen zu diesem Schuldenschnitt. Und das wird dann fiskalischen Spielraum kreieren und wird letztendlich mittelfristig für Europa besser sein. Das ist meine grundlegende Idee. Das heißt, so eine Situation, wo die Ukraine durch Russland angegriffen wird und Geld braucht und europäische Unterstützung, da könnten dann Italien und Spanien beitragen, weil sie dann wieder fiskalischen Spielraum haben.
Also, da möchte ich noch gerne tiefer eingehen, aber können wir vielleicht schrittweise, also vielleicht ganz kurz eine Anmerkung, und dann können wir hier mal strukturierter vorgehen. Anmerkung, Italiener könnten heute das Problem schon lösen. Ich meine, die haben reiche Privathaushalte, die könnten ja jetzt schon die Privathaushalte stärker besteuern und hätten das Problem gelöst. Also, was ja mehr Vermögen und weniger Schulden als die Deutschen. Also das ist so. Aber vielleicht gehen wir mal ganz kurz, bevor wir dazu kommen, zu der Trennung kommen. Also wir haben ja verschiedene Optionen. Also eine Option ist, wir machen weiter wie bisher und die EZB finanziert immer mehr. Ist Option 1. Wäre meine Frage an dich, was ist die Folge? Option 2 ist, wir haben wieder Nachtschichten in Brüssel und da werden wieder Wiederaufbaufonds und ähnliches beschlossen. Also wir kommen doch zu der Schuldenvergemeinschaftung. Also wir kommen quasi zu diesem Hamilton-Moment, von dem Scholz mal gesprochen hat, was natürlich völlig falsch war, als er das gesagt hat. Aber wir gehen im Prinzip in gemeinsame Schulden hinein. Das ist doch eigentlich das Szenario der Südländer. Und warum sollte das nicht kommen, beziehungsweise wenn es denn käme, warum würde es nicht funktionieren?
Also das Problem mit dem zweiten Szenario, was du ansprichst, ist, dass es Europa schwächt. Das ist ja im Prinzip der Status quo, den wir seit 10 Jahren haben. Wir haben so ein bisschen so eine Panscherei, wo uns eben gesagt wird, dass diese hohen Schuldenniveaus kein Problem sind. Es wird immer mehr vergemeinschaftet durch die Hintertür, durch die EZB oder durch die Kommission mit gemeinsamer Schuldenemission. Und das führt dazu, dass bei jedem schlimmen Schock, also zum Beispiel der Invasion der Ukraine oder während Corona, dass immer mehr durch die Hintertür vergemeinschaftet wird bei den Schulden. Und das ist meiner Meinung nach politisch nicht tragbar. Wie du weißt, haben wir eine AfD in Deutschland, die immer mächtiger wird. Das ist ja Urgestein einer Partei, die dem Euro gegenüber skeptisch ist. Das heißt, uns geht langsam die Luft aus für diese gemeinschaftliche Währung. Da ist eine Skepsis, die wächst. Und was ich eben argumentiere, ist, wir haben mit dem Euro große Probleme. Das Problem ist im Prinzip diese ungleiche Schuldenverteilung. Das müssen wir offen ansprechen. Das wird ja gar nicht mehr angesprochen. Also das ist mein erster Punkt. Es wird ja so getan, als sei das überhaupt kein Thema. Und mein Vorschlag ist, statt jetzt sofort auf einen Zerbruch des Euros loszulegen, wäre mir viel lieber, dass die deutschen Politiker wieder anfangen, im Euroraum richtig zu verhandeln und Druck machen. Das ist ja seit Schäuble überhaupt nicht mehr stattgefunden. Und dazu gehört, dass die deutschen Vertreter bei der EZB zum Beispiel sagen, hey, das ist nicht okay. Wir stimmen zum Beispiel nicht ein, dass Italien und Spanien in Krisenmomenten unter die Arme gegriffen wird. Das wäre ein Mittelschritt. Und dazu gehört, dass Deutschland auf die EZB größeren Druck ausübt und seine Interessen vertritt. Das findet meiner Meinung nach zurzeit nicht statt. Und was du bei der EZB ja siehst, du hast ja große Namen wie zum Beispiel Jens Weidmann oder Axel Weber oder Jürgen Stark. Das sind ja alles Leute, die dieses Prinzip der Trennung von der Geldpolitik und der Fiskalpolitik wirklich hochgehalten haben. Und das ist ja auch ein wichtiges Prinzip, das wir ja als Deutsche auch von jeher bewundert haben, weil wir natürlich mit Inflation in der Vergangenheit zu kämpfen hatten. Und diese Abgänge von Deutschen bei der EZB, die haben eben dazu geführt, dass du deutsche Interessen bei der EZB nicht mehr richtig vertreten hast. Und ich glaube, das ist das grundlegende Problem, was geändert werden muss. Und da gehören vielleicht dazu, dass du Personalwechsel hast oder was weiß ich. Aber da muss irgendjemand in der deutschen Politik sagen, hey, wir sind für Europa, wir wollen ein starkes Europa, aber dieses Durchmogeln, dieses Kick the Can oder Extend and Pretend, da gibt's ja sehr viele Begriffe dafür, so kann das einfach nicht weitergehen. Es schwächt uns. Wir haben jetzt externe Bedrohungen, wir müssen stark sein, wir müssen gemeinsam zusammenstehen, aber wir brauchen fiskalischen Spielraum und das muss jetzt irgendwie geändert werden. Das ist die Unterhaltung, die ich versuche anzustoßen.
Es ist super, ja auch, darüber reden wir ja miteinander. Ich meine, wir kommen auch nochmal auf fiskalischen Spielraum, auf gemeinsame Schulden, komme ich noch. Ich habe mal eine Frage zum Thema schwächt Europa. Ich meine, du siehst sehr stark das Thema schwächt Europa, weil wir nicht das Geld haben für mehr Verteidigung. Einige sagen, der Euro hat auch mit Schuld daran, dass wir in den letzten 20 Jahren, was so die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und anderes, dass wir da auch zurückgefallen sind hinter die anderen Regionen, namentlich die USA. Würdest du das auch sehen oder sagst du, ach nee, das kann man dem Euro jetzt nicht in die Schuhe schieben?
Ich bin da, glaube ich, eher ein bisschen skeptisch. Ich glaube, der Euro ist ein Symptom dieses Problems. Wir haben einen Beamtenapparat in Europa, der einfach massiv ist. Wir haben eine Europäische Kommission, die so ein bisschen unchecked läuft, also die nicht wie eine Bundesregierung ständig vom Parlament drangsaliert wird. Das findet ja nicht statt. Und wir haben zum Beispiel zu viel Regulierung, was Umwelt angeht oder was weiß ich was, einfach viel zu viel Papierkram. Das ist so ein bisschen eine Mentalität, die meiner Meinung nach, ohne jetzt Vorurteile zu schaffen, so ein bisschen aus dem Süden Europas kommt. Wir haben so eine zentrale Steuerungsfunktion und eine Skepsis gegenüber freiem Wettbewerb und der freien Märkte. Und der Euro und diese Zinsdeckelung und dieses ganze Durchmogeln, was die Schuldenstände anbetrifft, das ist ein Symptom dieser zentralen Steuerung, dieser Kommandokultur. Und Das halte ich für richtig schlecht. Das ist meiner Meinung nach der grundlegende Grund, warum Amerika viel stärker wächst. Wenn du dir jetzt pro Kopf anschaust, ist das ja auch der Fall als Europa. Das heißt, der Euro ist so ein bisschen in diesem ganzen Mischmasch ein Teil des Ganzen. Aber ich glaube, dem Euro selber kann man das nicht in die Schuhe schieben. Ich bin zwar Skeptiker, was den Euro angeht, aber ich glaube, da würde ich ihn für unschuldig erklären.
Okay, gemeinsame Schulden. Ich weiß, wir wollen auf das Szenario kommen, wir trennen, wir machen die Scheidung, aber gemeinsame Schulden. Ich meine, wäre auch eine Möglichkeit. Wir könnten auch hingehen, könnten sagen, wir schmeißen unsere Schulden alle in Europa zusammen. Wir könnten ja auch sagen, so Altschulden, Tilgungsfonds. Was Hamilton damals gemacht hat? Hamilton hat damals ja die Schulden der Bundesstaaten übernommen und hat gemeint, ihr dürft keine Verschuldung mehr machen. Wir könnten auch versuchen, in dieselbe Richtung zu gehen.
Ja, können wir absolut. Dann ist nur die Frage, was die Anreize sind für Regierungen in verschiedenen Ländern. Das Problem ist, du musst den Ländern, wenn du diesen Schritt machst, die Souveränität in der Haushaltspolitik wegnehmen. Die muss zentralisiert werden. Und dann müssen Länder, die gute Schuldenpolitik führen, ein Vetorecht haben über Entscheidungen, die in Brüssel gefällt werden. Und sind wir zu diesem Schritt bereit? Glaube ich nicht. Und die größten Kontrahenten zu so einer Schuldenunion sind natürlich die Länder im Süden. Die wollen sich doch nichts sagen lassen. Wir sind ja in Deutschland wegen unserer Geschichte sehr proeuropäisch eingestellt. Wir wollen ja im Prinzip einen föderalen Staat in Europa. Aber die Bedingungen, wie sowas geschaffen wird, sind natürlich unheimlich wichtig. Zum Beispiel Italien wird jetzt unheimlich gepriesen, weil zum Beispiel das Haushaltsdefizit geschrumpft ist. Aber wenn du dir das Cash-Defizit anschaust, also was die Ausgaben im Vergleich zu Einnahmen sind, das Defizit ist nicht besser. Das heißt, du hast eben diese Anreize, die unheimlich wichtig sind. Du hast ein großes Problem wegen der Souveränität. Europäische Länder wollen zwar Unterstützung, aber sie wollen keine Souveränität abgeben. Und so eiern wir eben dahin. Das heißt, dieser Hamiltonian-Moment, dieses große Zusammenkommen, das ist meiner Meinung nach nicht mehr möglich. Der Moment, den gab es vielleicht vor 10, 20 Jahren, als wir die Schuldenkrise hatten, aber dieser Moment ist verflogen. Und vor allem, du brauchst für so einen Moment Politiker wie Wolfgang Schäuble, der dann so ein bisschen auch Tacheles redet und sagt, hey, unter diesen Bedingungen machen wir es. Aber Deutschland muss die Bedingungen stellen als Geldgeber und das machen wir nicht mehr.
Jetzt kommen wir ja zum Thema Szenario 3. Wir machen die Scheidung. Das würde ja voraussetzen, dass der Bundeskanzler, der jetzt ja sicherlich beim Podcast unser Gespräch zuhört, dann sagt, ich habe es verstanden und ich will jetzt die Scheidung. Ich meine, ich kann mir schwer vorstellen, dass Deutschland die Scheidung anstrebt, gegeben die Historie und vor allem auch gegeben die Tatsache, dass ja immer bei uns gesagt wird, wir sind der große Gewinner des Euros. Es wird immer gesagt, wir können exportieren etc. etc. Also wie soll denn so ein Szenario ausschauen? Oder sagst du, du weißt nicht, wie wir zu dem Szenario kommen, aber du sagst dann, warum ein Szenario gut wäre. Das kannst du ja auch sagen. Kannst du sagen, wie denn kommt, wissen wir nicht, aber wieso wäre es denn gut? Da habe ich zwei Fragen.
Also wie gesagt, mein Rat an den Bundeskanzler und an Deutschland und nicht nur an Deutschland, an die Niederlande, an Finnland, an Österreich ist, ihr müsst euch mal bei der EZB durchsetzen. Es fängt alles bei der EZB an. Und unsere Interessen müssen konsequenter und lauter vertreten werden. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel dieses TPI-Instrument kreiert wurde, um Länder, die hochverschuldet sind, zu helfen. Das läuft deutschen Interessen entgegen. Das wäre meine erste Empfehlung. Und das muss man erstmal versuchen, bevor man überhaupt anfängt, nachzudenken darüber, ob der Euro tragfähig ist. Wenn diese Unterhaltung stattfindet und wenn wir zum Beispiel das TPI abschaffen, und wenn wir es der EZB unterbinden, an Anleihenmärkten zu intervenieren und künstlich Zinsen zu deckeln, dann werden wir erst mal sehen, was wird sich im Euroraum abspielen. Vermutlich, du kennst ja den Moment im März 2020, damals hat die EZB-Präsidentin Lagarde ja, man will sagen, aus Versehen gesagt, wir sind nicht da, um die Zinsen zu deckeln. Damals sind die Zinsen im Süden Europas ja sehr stark angestiegen. Und hätte die EZB da nicht sofort interveniert, hätten wir eine Schuldenkrise gehabt. Und das wäre meiner Meinung nach das Szenario, das klingt jetzt pervers, was wir anstreben sollten, damit wieder richtige Disziplin eintritt. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Schwarz-Weiß-Geschichte, da geht's jetzt nicht von 0 auf 100 innerhalb von ein paar Sekunden, sondern Da kann der Bundeskanzler mal eine Rede halten oder meinetwegen der Finanzminister und sagen, hey, wir machen uns Sorgen, dass die Interessen der nördlichen Länder, der niedrig verschuldeten Länder bei der EZB nicht mehr richtig vertreten werden. Das ist alles, was man sagen müsste. Und dann würden die Finanzmärkte schon reagieren. Und dann muss man erstmal schauen, okay, wie spielt sich das dann ab? Um jetzt auf deine richtige Frage zu antworten, natürlich wird von den Südländern eine Katastrophe heraufbeschwört. Wenn der Euro auseinanderbricht, dann wäre das mit verschiedenen katastrophalen Folgen einhergehen. Und meiner Meinung nach ist das Verhandlung. Da geht es einfach um Einschüchterung der niedrig verschuldeten Länder wie Deutschland. Du beschwörst riesige Krisen herauf. Natürlich ist das rational ex ante. Vor der Scheidung, wenn du durch die Ehe Vorteile hast, was ja in der Schuldenunion zurzeit der Fall ist, durch diese Zinsdeckelung und so weiter, dann hast du natürlich Interesse daran, dass die Ehe weitergeht. Und dann wirst du sagen, ja, okay, die Ehe ist schlecht, aber eine Scheidung wäre katastrophal. Und das ist meiner Meinung nach pure Verhandlungsstrategie. Da müssen die Deutschen auch so ein bisschen hart im Nehmen sein und sagen, hey, haben wir verstanden, aber wir hätten unsere Interessen gerne auch stärker vertreten bei der EZB. Meiner Meinung nach, wenn so eine Unterhaltung stattfindet, dann würde sich bei den Südländern die Unterhaltung auch ändern. Wenn diese Message, wenn diese Interessenvertretung bei der EZB stärker stattfindet, dann hätten italienische Politiker es auch einfacher, den Italienern, dem italienischen Volk zu erklären, hey, wir müssen jetzt mal stärker besteuern, wir haben ja hohe Vermögen, unter anderem in Immobilien, das muss jetzt einfach mal besteuert werden. Und wenn die italienischen Zinsen auf 10 zugehen, dann wird sich diese Unterhaltung schon ändern. Da muss einfach Marktdruck sein. Und dieser Marktdruck, mit dem muss ein Land wie Italien und Spanien leben. Wenn wir diesen Marktdruck unterbinden, dann findet diese Unterhaltung nie statt. Und das ist so ein bisschen dieses Durchmogeln, was für Europa meiner Meinung nach richtig schlecht ist. Weil wir einfach immer in diesem Status quo weiterleben. Und wir werden immer weiter hinterherfallen, was Amerika oder was sogar England oder China angeht.
Es ist natürlich so, wenn jetzt das Szenario käme, wir kriegen dann die Scheidung, dann haben wir natürlich eine massive Aufwertung einer neuen deutschen Mark gegenüber einer Lira oder Peseta oder dem Franc. Und das würde jetzt, du weißt ja, deutsche Wirtschaft geht's nicht so richtig sexy zurzeit. Ich meine, wir haben ja schon genug Druck durch Einbruch, Exportmärkte, Wettbewerb mit China. Da würden jetzt wieder Leute sagen, oh Mann, dann versetzt du aber der deutschen Industrie den Todesstoß.
Also wie gesagt, meine erste Empfehlung ist, dass die deutsche Politik versucht, innerhalb des Euros richtig zu verhandeln. Das ist der Schritt, der zurzeit fehlt. Und dass deutsche Interessen bei der EZB wieder vertreten werden. Das ist zurzeit meiner Meinung nach nicht der Fall.
Nicht der Fall. Mhm.
Du hast vollkommen recht, wenn wir einen Zerfall des Euros hätten, wenn es dazu kommt, dann würde die Deutschmark unheimlich aufwerten, bestimmt 30-40% im Vergleich zur Lira, zur spanischen Peseta und zum französischen Franc. Was natürlich die Bundesbank dann machen könnte, und da können wir uns an die Schweiz richten. Die Schweiz schlägt sich ja seit Jahren mit einem sehr starken Schweizer Franken durch. Die Nationalbank in der Schweiz, die kommt damit zurecht und die Schweizer Industrie kommt damit auch zurecht. Der Lebensstandard in der Schweiz ist ja extrem hoch. Das heißt, diese katastrophalen Prognosen für Deutschland, das halte ich für Quatsch. Natürlich gäbe es Zerrüttung. Die Target-2-Forderung, das Geld ist zum größten Teil weg. Keine Frage. Diese Forderungen werden runtergeschrieben werden müssen. Aber die Frage ist, wäre Europa dann insgesamt stärker, wenn wir durch diese Zerrüttungen durchkommen? Das ist meiner Meinung nach der Fall. Aber wie gesagt, der Euro ist eine Verhandlung. Es geht um Schuldenstände und Deutschland muss seine Interessen verstärkt vertreten. Es kann nicht sein, dass zum Beispiel für die Ukraine Deutschland den Großteil der Unterstützung trägt. Das ist einfach nicht tragbar. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die schwedische Außenministerin, die war in einem Interview und hat gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass Schweden so viel Geld der Ukraine gibt und Spanien nichts? Das kann doch nicht sein. Du hast ein Land, was 100% europäisch ausgerichtet ist, wie Schweden, ist natürlich nicht im Euro. Und die stellen sich Fragen, wie können wir das intern politisch verkaufen, dass wir so viel Unterstützung geben und andere Länder nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Es ist ein politisches Problem und das muss die deutsche Politik offen ansprechen, was sie zurzeit nicht tut.
Kommen wir mal kurz zu Tage 2. Also Tage 2 Forderung habe ich auch schon Podcast gemacht. Mhm. Und Tage 2 Forderung ist, um mal zu erklären, ist ja im Prinzip die Forderung der Bundesbank gegen die EZB, während umgekehrt Länder, also wie Italien vor allem und Spanien, Defizite haben gegenüber der EZB. Im Prinzip ist es sozusagen, über die EZB läuft da Geld rum und zählen offiziell zum Auslandsvermögen in Deutschland. Und trotzdem haben wir in Deutschland eine phänomenale Diskussion. Also Professor Hans-Werner Sinn sagt, das ist eine Forderung. Andere sagen, nein, das ist im Prinzip nur eine Buchhaltungsposition. Ich meine, was ist Tage 2 nun? Ist es nur eine Buchhaltungsposition oder ist es ein echter Vermögenswert?
Also ich habe ja in meiner Vergangenheit sehr viel an Schwellenländern gearbeitet und an Abwertungen und an Währungskrisen. Also ich war sehr lange bei Goldman auf dem Trading Floor. Damals haben wir unheimlich viele Abwertungen in Emerging Markets gesehen. Vielleicht kann ich dir einfach mal schildern, wenn du eine Währungskrise hast, zum Beispiel in der Türkei. Was dann passiert ist, dass du hast ja Panik im Markt und du hast Panik auch unter der heimischen Bevölkerung. Das heißt, jeder hat den Anreiz, sein Vermögen, sein Ersparnis zu beschützen und in Dollar umzuwechseln. Das heißt, das sind massive Kapitalabflüsse, die dann natürlich auch zu einer Abwertung der Währung der türkischen Lira führen. Das haben wir jetzt über die vergangenen Jahre sehr oft gesehen. Target 2 ist im Prinzip ein Ersatz. Das kannst du dir vorstellen, also in meinem Kopf ist das wie ein IMF-Programm, was diese privaten Kapitalflüsse durch offizielle Kapitalflüsse ersetzt. Das heißt, du hattest diese Kapitalabflüsse net im Netto nicht, weil Privatvermögen, die Italien oder Spanien verlassen haben, wurden durch offizielles Geld ersetzt. Das führte dazu, dass der Euro weiter bestand damals während der Schuldenkrise 2011, 2012. Aber das sind richtige Forderungen. Die haben im Prinzip erlaubt, dass der Euro weiter besteht. Aber das ist wie ein IMF-Programm. Das sind Forderungen. Der große Unterschied zu einem IMF-Programm ist, dass beim Währungsfonds in Washington, wenn du Geld leihst, werden Konditionen auferlegt. Und das machen wir in Europa nicht. Und das ist ein großes Problem. Diese Konditionalität, die ja auch zum Beispiel von Draghi gefordert wurde, nachdem er diese Whatever It Takes-Rede gehalten hat in 2012, gab es ja ein Programm, das hieß OMT. Also das war der Vorläufer von TPI. Das hatte ja Konditionalität. Das ist ganz wichtig. Also ich bin nicht dagegen, dass wir hochverschuldeten Ländern unter die Arme greifen. Aber wenn das stattfindet, dann müssen Konditionen auferlegt werden. Dann muss sich das Geschäftsmodell dieser Länder ändern. Und das Problem mit Sachen wie Target 2 oder mit TPI ist, dass diese Konditionalitäten wegfällt. Und das ist ganz schlimm.
Genau, jetzt gibt's ja auch, ich glaube, jemand, der, so ein guter Bekannter von mir, der immer Vorschläge macht, wie man die Tage-2-Forderung retten könnte, indem man sagt, okay, wir überweisen das Geld über Rom nach London und legen es dort an und dann quasi haben wir auf diese Art und Weise, es geht sogar, wenn man doppelte Buchhaltung anschaut, stimmt das auch alles, kann man es versuchen zu retten, glaube ich, jetzt will ich damit jetzt nicht überfallen, schicke ich dir mal zu, vielleicht können wir darüber mal separat sprechen, aber jetzt gehen wir es mal durch, also wir haben im Prinzip die Verhandlungssituation. Wir haben zwei Szenarien. Wir machen mehr Druck in der EZB, was wir machen sollten, damit wir nicht in eine Inflationsunion hineinrutschen, würde ich mal sagen. Mhm. Dann haben wir zunehmende Spreads. Die Spreads führen dann entweder zur Disziplinierung im Euro oder führen zu der Verhandlungssituation. Wir führen eine Scheidung durch. Wie wird denn diese Scheidung ablaufen? Ich meine, Capital Economics hat, glaube ich, im Jahr 2010 damals mal so einen Preis oder es gab einen Preis, der ausgeschrieben wurde. Wie kann man das zerlegen? Da hat man so einen Prozess definiert. Ich meine, wie würdest du den dir vorstellen? Oder sagst du, nee, du sagst nur, was wir tun sollten, aber du kannst nicht genau sagen, wie es abläuft?
Also, mein wichtigster Punkt ist, vor der Zerlegung muss eine richtige Verhandlung stattfinden. Und Deutschland muss bei der EZB seine Interessen viel stärker vertreten. Das würde dazu führen, dass das Zinsniveau in Ländern wie Italien und Spanien nach oben schnellt. Das würde dann dazu führen, dass du in diesen Ländern endlich eine grundlegende Unterhaltung hättest. Wie sollen wir eigentlich den Haushalt gestalten? Was können wir uns leisten? Alles, was in diesen Ländern zurzeit stattfindet, das ist alles Pretend, das ist Schein. Die leben auf einem Niveau, was nicht langfristig tragbar ist und was implizit durch deutsche Steuerzahler getragen wird. Und das ist nicht transparent und Leuten auf beiden Seiten wird etwas vorgemacht. Also denk mal zurück an 2022, damals gab es ja die Draghi-Regierung. Draghi ist ja ein ganz toller Politiker und seine Regierung ist ja zum Teil gefallen, weil er versuchte, Besteuerung von Haushaltsvermögen durchzudrücken. Also der weiß ja genau, Verschuldung ist zu hoch. Damals ging es eben um die Vermögen, die in Immobilien sitzen. Und ja, und seine Regierung ist dann gefallen. Wir hatten dann im September 2022 Wahlen in Italien, bei denen dann Giorgia Meloni gewann. In diesen Wahlen, in der Wahlkampfkampagne, war null Unterhaltung über den Spread und über Verschuldung. Da ging es um alles andere, aber nicht um das. Und das ist das wichtigste Thema in Italien. Das heißt, die EZB, die damals in dem Sommer stark interveniert hat, um Italien zu schützen und das TPI eingeführt hat, hat im Prinzip diese Unterhaltung unterbunden. Und das ist, was ich ganz schlimm finde. Das ist im Prinzip politische Einmischung und hat im Prinzip Giorgia Meloni erlaubt, dieses Thema zur Seite zu legen und dann die Wahl zu gewinnen. Das heißt, mir geht es jetzt eher weniger um das Zerlegen des Euro. Das ist eine zweite Unterhaltung. Wir müssen erstmal den ersten Schritt machen. Und der erste Schritt ist zu sagen, hey, die EZB ist eine Zentralbank. Das ist keine fiskalische Bailout-Maschine. Das ist was ganz anderes. Und dafür haben wir den ESM und wir haben die Europäische Kommission, was weiß ich was alles. Wir haben den IMF. Diese Institutionen könnt ihr dafür benutzen. Die haben Konditionalität. Alles gut. Aber die Europäische Zentralbank, die EZB, muss wieder zurück zur Geldpolitik kommen. Das ist die Unterhaltung, die ich versuche anzuregen. Was den Zusammenbruch des Euros angeht, ich meine, das wird sicherlich zu großen Zerrüttungen führen, aber dazu muss es ja nicht kommen, wenn diese Unterhaltung erstmal konkret geführt wird.
Das heißt, du sagst, wir haben im Prinzip haben wir eigentlich ein System fixer Wechselkurse zwischen den Ländern, faktisch. Und wir könnten es quasi zu diesem System wieder aufheben. Wir könnten sagen, wir führen die Währung wieder ein und haben erstmal anfängliche Umtauschverhältnisse, vielleicht auch mit Wechselkursbändern, wie es ja früher auch mal gab. Oder du sagst nach dem Motto, nee, wir müssen eigentlich nur Druck aufbauen. Damit der Euro wirklich überlebt, müssen wir aus deutscher Sicht und mit den Holländern zusammen mehr Druck aufbauen, ganz weil genau. Ohne eine frühzeitige Disziplinierung wachsen die Probleme, die Verschuldung und so weiter wahrscheinlich weiter an.
Also wir haben ja gerade über Schwellenländer gesprochen. Also du hast ja sehr oft Pegs in Schwellenländern. Das heißt, die binden ihre eigene Währung an den Dollar. Der Euro ist ja im Prinzip nur ein System dieser Pegs. Wir haben verschiedene Pegs an die Deutschmark. Das nennen wir jetzt Euro. Okay. Was das Problem ist, ist, dass wir innerhalb dieses Währungssystems Überbewertungen haben. Das heißt, meiner Meinung nach ist Griechenland, Italien, Spanien sind immer noch chronisch überbewertet. Die brauchen eine Abwertung. Stell dir vor, wie toll Italien wachsen würde, wenn wir eine große Abwertung hätten. Der Tourismussektor in Italien würde ja boomen. In Griechenland ja auch. Die verkaufen ja Hotelbetten zum großen Teil. Und das wäre etwas Positives für Italien und etwas Gutes. Das heißt, wenn wir diese Flexibilität erlauben, wäre da nicht nur Marktzerrüttung, das ist was Kurzfristiges, das ist der Scheidungsprozess. Langfristig würden diese Länder viel mehr wachsen und das wäre etwas Gutes. Natürlich hast du kurzfristig diese Zerrüttung, ja, das ist eben unausweichlich, das sind Sunk Costs. Aber die Entwicklung des Euros geht in die ganz andere Richtung. Wir haben natürlich diese Exchange Rates Pegs. Und dann, um diese Exchange Rate Pegs weiterzuführen, haben wir jetzt immer mehr Zinsdeckelung. Und wie du ja angesprochen hast, das findet ja auch in anderen Ländern statt. Japan schlägt sich damit rum, die Amerikaner schlagen sich auch damit rum, die Engländer schlagen sich damit rum. Aber diese Zinsdeckelung, die führt immer mehr dazu, dass wir durch die EZB einen Synthetic Euro einführen. Also stell dir zum Beispiel vor, dass die EZB morgen verkündet, wir werden ab jetzt den Spread konstant halten bei 100 Basispunkten für Italien über Deutschland. Und wir werden intervenieren, damit dieser Spread immer konstant bleibt. Das ist dann eine Situation, wo du im Prinzip durch die Hintertür einen Eurobond eingeführt hast. Das wäre ein Vertragsbruch der EZB. Das ist nicht erlaubt. Das heißt, was wir stattdessen haben, ist ab und zu Intervenierung, um diese Zinsen zu deckeln. Da versucht sich die EZB so ein bisschen durchzumogeln, aber im Prinzip geht's in die gleiche Richtung. Das heißt, du hast ein Imbalance bei den Währungen, du hast große Überbewertungen. Um diese Überbewertung zu tragen, werden jetzt mehr und mehr Zinsen gedeckelt. Das heißt, es geht alles in die falsche Richtung. Was wir brauchen, ist erstmal diese Zinsdeckelung abzuschaffen. Da geht's darum, der EZB zu sagen, hey, warte mal, du hast einen Job, mach den Job, nicht einen anderen. Dein Job ist Geldpolitik. Und wenn diese Zinsen dann erstmal nach oben schnellen, wenn wir viel höhere Zinsniveaus haben in Italien, Spanien und Frankreich, dann wird sich die Politik in diesen Ländern auch stark ändern. Und dann werden wir sehen, was die Situation ist. Wenn diese Länder dann anfangen, mit Euro-Austritt zu drohen, ich meine, denk mal zurück an Griechenland 2015, damals hat Tsipras ja stark mit Euro-Austritt gedroht, dann gab es das Referendum, die Griechen haben sogar für den Austritt gestimmt. Hat er dann ja nicht gemacht, hat klein beigegeben. Und das heißt, diese ganzen Drohungen, das nehme ich nicht für voll, das ist einfach Verhandlung.
Vielleicht jetzt zum Abschluss nochmal den Blick über den Euro hinaus, weil ich meine, ich folge dir seit Jahren auf Twitter, du warst ja früher beim IFF, Institute for Financial...
Ja, Institute of International Finance.
Ja, und die machen ja immer diese Weltschuldenstudie, die man witzigerweise gar nicht mehr so einfach bekommt, also zumindest so als normaler Bürger kriegt man die mal nicht, was ich nicht verstehe. Das heißt, du hast ja über Jahre eigentlich dokumentiert, wie weltweit die Verschuldung gestiegen ist. Mhm. Ich meine, was ist denn dein Szenario, wie das eigentlich weitergeht? Wir haben jetzt über den Euro gesprochen, Verschuldung, wir hatten USA vorhin kurz angesprochen, Japan. Ich meine, was ist das Szenario für die nächsten paar Jahre? Kriegen wir Schuldenkrisen im Westen? Was ist sozusagen das Szenario, mit dem du jetzt in die Welt blickst?
Ich meine, letzten Endes leben wir über unsere Verhältnisse hinaus. Das ist ein globales Phänomen. Die Politik in vielen Ländern ist extrem zerrüttet. Das ist in Amerika der Fall. Das ist in Europa zunehmend der Fall. Sogar in Japan gibt es jetzt Populisten, die gegen Einwanderung und so weiter, gegen Abwertung des Yen sind. Was sich abspielt, ist im Prinzip ein Generationenkonflikt. Wir leben über unsere Verhältnisse hinaus. Wir verschulden uns. Das heißt, die Kosten des jetzigen Lebensstandards, die werden dann durch zukünftige Generationen getragen. Das ist in Deutschland der Fall, das ist in Italien der Fall, egal wo. Und dieses Equilibrium ist ein schlechtes Equilibrium. Warum verschulden wir uns, um Renten zu zahlen? Und ich muss sagen, die Unterhaltung, die zurzeit in Deutschland über das Rentenpaket stattfindet und die junge Union, die sich gegen das Rentenpaket gestemmt hat, also das ist ganz phänomenal. Also die jungen Interessen müssen sich viel stärker vertreten, global, und erkennen, dass es hier im Prinzip um einen Generationenkonflikt geht. Und das heißt, dieser ganze Konflikt innerhalb Europas, natürlich kann man das auf Länder zuspitzen, aber letzten Endes geht es um junge Italiener, die keine Jobs haben. Der Arbeitsmarkt ist ja extrem zerrüttet. Du hast alte Italiener, die Vermögen haben, die ein großes Rentenpaket bekommen. Den alten Menschen geht's gut und jungen Menschen geht's schlecht. Und diese Verschuldung, die treibt dieses Auseinanderleben von jungen und alten Menschen immer weiter auseinander. Und das ist eigentlich, worum es in Europa geht. Und meiner Meinung nach, diese geopolitische Bedrohung von Europa, das ist was Ähnliches. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Ukraine überlegen, da geht es ja im Prinzip um die Sicherheit Europas und um den Standort Europas. Und das ist wieder etwas, das ist natürlich für junge Menschen von größter Bedeutung. Wir brauchen ein Europa, was eigenständig Sicherheitspolitik machen kann, was dafür den fiskalischen Spielraum hat und eine sichere Zukunft für zukünftige Generationen kreieren kann. Und das haben wir zurzeit nicht, weil einige Länder dabei einfach nicht beimischen können. Das heißt, wenn ich was unterstreichen darf, die EZB hat natürlich ein Interesse daran, den Status quo zu verteidigen. Das verstehe ich. Das ist eine Institution, die identifiziert sich mit der Unterdrückung von Schuldenkrisen. Aber diese Identifizierung ist falsch. Und die läuft gegen das mittelfristige Interesse von Europa. Und das ist, was sich ändern muss.
Robin, das war ein gutes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für die Zeit. War ein spannendes Gespräch und ich glaube, es ist ein spannendes Thema.
Deine Fragen waren ganz super, Daniel.
Ach, vielen Dank. We keep in touch und wir haben bestimmt in Zukunft auch Gelegenheit, weitere Themen zu vertiefen. Auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank.
Hat mich unheimlich gefreut. Tschüss.
Soweit mein Gespräch mit Robin Brooks. Ich finde, Robin Brooks hat klar gemacht, wieso ein Ende des Euro aus Sicht Deutschlands besser ist als eine Fortführung des Status quo. Wir schlittern immer mehr in eine Transfer- und Schuldenunion hinein, die zugleich wichtige Kernaufgaben nicht erfüllen kann. Hochverschuldete Staaten, namentlich Italien, müssen gezwungen werden, ihre Schuldenprobleme selbst zu lösen. Die Hebel dazu haben sie in der Hand, namentlich die Besteuerung der dort deutlich höheren Privatvermögen. Ich habe es immer wieder auch in diesem Podcast gesagt, ich persönlich finde es unfair, wenn deutsche Steuerzahler, die ärmer sind als die in Frankreich, Spanien und Italien, einspringen sollen. Robin Brooks weist zu Recht darauf hin, dass wir mehr fiskalischen Spielraum brauchen, um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Dies setzt eine Bereinigung der fiskalischen Sünden der Vergangenheit voraus. Das Problem, was Brooks wie auch ich haben, ist folgendes. Das ganze Thema wird zurzeit nur von der AfD verfolgt. Wir erinnern uns, dass diese ja ursprünglich als eine eurokritische Partei gestartet ist. Die Frage war deshalb, können wir das Thema überhaupt thematisieren? Denn weder Robin Brooks noch Daniel Stelter haben mit der AfD etwas am Hut. Auf der anderen Seite kann es nicht sein, dass wir Probleme nicht ansprechen können, einfach deshalb, weil sie von den, in Anführungsstrichen, Falschen adressiert werden. Wir müssen über dieses Thema sprechen, weil es gehört natürlich auch zum Gesamtpaket der deutschen Lage. Ein Land, welches seit 6 Jahren stagniert, ein Land, welches gerade in hoher Geschwindigkeit dabei ist, Kernindustrien zu verlieren, ein Land, welches erhebliche finanzielle Versprechen abgegeben hat für die eigene Bevölkerung, ohne vorzusorgen, kann ich zugleich immer mehr Mittel ins Ausland überweisen. Das ist ein gefundenes Fressen für Populisten jeder Art. Deshalb wäre es vernünftig, auch hier einen Kurswechsel zu vollziehen. Ich finde, Diskussion ist höchst wichtig. Und wenn sie nur dazu führt, dass Deutschland sich anders aufstellt und nicht, wie Friedrich Merz im letzten Dezember, einfach mal wieder ungesteuert und ungeplant, um mich zu sagen, kopflos, immer weiter in die Schulden- und Transferunion hineinstolpert. Der eine oder andere Hörer mag sich erinnern, was mein Vorschlag war. Altschulden sozialisieren, aber Neuschulden auf keinen Fall. Das heißt, irgendwie einen großen Schritt zu machen, à la Alexander Hamilton für die Altschulden, verbunden mit einem Verschuldungsverbot für die Einzelstaaten, was unrealistisch ist, oder eben mit einem wirklich wasserfesten No-Bailout, das man auch nicht morgens um 3 in irgendeiner Nachtsitzung aushebeln kann. Das ist, ich gebe es zu, vermutlich sehr naiv. Nur, wenn man das für naiv hält, dann muss man Robin Brooks genau zuhören, die Frage aufwerfen, sollten wir nicht wirklich über einen Austritt aus dem Euro nachdenken. Soweit meine Gedanken zum Euro für diesen Sonntag. Am kommenden Mittwoch im BTO Refresh blicken wir nochmal auf das Bundesverfassungsgericht, welches sich ja im Dezember 2022 mit dem Wiederaufbaufonds beschäftigt hat und dann gesagt hat, naja, ist zwar nicht ganz durch die Verträge gedeckt, aber es ist ja nur einmalig, also winken wir es durch. Ich habe damals das Urteil mir genauer angeschaut. Ich hatte einen sehr interessanten Gesprächspartner, der auch damals schon gesagt hat, dass der Euro in der jetzigen Form nicht wird überleben können. Hochrelevant, hochaktuell, am kommenden Mittwoch bei BTO Refresh. Bleibt mir für heute, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihre Fragen, Kritik und Feedback und natürlich auf ein Wiederhören am Mittwoch bzw. aller spätestens am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.